27. Kapitel. Warum erst nach Samaria? In Jezreel gibt es genügend Steine und ich wäre längst gestorben, wimmert Naboth laut. Er liegt auf einem Maultierwagen. Die Sonne brennt ihm unbarmherzig ins Gesicht und er leidet Durst. Die Fesseln schneiden ein, dass das Blut zur Erde tropft. Sein Kopf schlägt fortgesetzt an die Bretter, denn nicht einmal ein armes Bündlein Stroh bedeckt den Karrenboden. Stumm und ungerührt reiten seine Wächter nebenher. Nach martervollen Stunden taucht Samaria auf. An der Hinterfront der Burg liegt der Steinhof. Dorthin stößt man Naboth. Bitterlich weint er, nur nicht mehr um seinen Tod, nicht mehr um die Welt. Auf dieser Todesfahrt hat er erkannt, dass sein Reichtum ihm ein Götze war. Er kennt nur noch eine Bitte. Herr, sei gnädig und vergib mir alle meine Schuld. Das ist sein letztes Stoßgebet. Isabel steht auf dem Söller. Ihre grünen Augen flackern wie bei bösen Tieren. Ach! Sie dreht sich listig lächelnd um. Schau her, Ahab, ich brachte einen Feind zur Strecke. Den Tisbiter? Du kannst schwatzen, der ist ein Teufel, den nur der Teufel fängt. Es ist Naboth. Ja, ich unterschrieb das Urteil, dass ich formulierte, höhnt Isabel offen. Wo ist Obadja? Fragt sie einen Diener. Er ritt nach Silo. Der macht sich gute Tage auf meine Kosten, schimpft der König. Doch es ist gut, wispert er, während er der Steinigung zusieht. Eben ist der Gefolterte mit lautem Aufschrei blutüberströmend hingestürzt, als noch ein letzter Stein ihm das Gesicht zerfetzt, schreien auch Ahab und Isabel auf. Letztere, weil ihr die Kettenmale wahnsinnig brennen, wie noch nie, und Ahab, weil über die Hofmauer große, wilde Hunde hetzen. Sollten das Naboths Bluthunde sein? Sie sind es. Simala, von dem Mann gewarnt, der Ahabs Unterschrift erforschte, hatte Jezreel fluchtartig verlassen. Die Hunde, sich selbst befreiend, waren der Spur ihres Herrn gefolgt. Nun stürzen sie sich wütend auf die Steiniger, die sich vergeblich wehren. Niemand wagt, die Bestien zu vertreiben. Als von den Schergen nur noch Knochen übrig sind, beginnen die Hunde Naboths Blut zu lecken, wie wenn sie ihm die Wunden waschen wollten. Heulen schaurig auf und rasen wie Dämonen dem Bergwald zu. Nacht für Nacht kommen sie zur Sterbestätte ihres Herrn und klagen zu dem Söller hoch, wo Ahab und Isabel der Steinigung herzlos zugesehen hatten. Dennoch reiten sie andern Tags mit großem Gefolge nach Jezreel, um Naboths Besitztum einzunehmen. Israel horcht auf. Doch längst wurde üblich, dass das Vermögen der Verurteilten dem König anheimfiel. Man hat ja mit sich selbst zu tun. Was gilt einem noch der Nächste? Und wer da widerspricht, wird verfolgt. Nur Gott kann helfen, seufzen sie geheim, oder? Ja, der Mann Gottes kann es noch. Auf der Weinberghöhe stehen lange Tafeln. Es wird aufgetragen, was Nabots reiche Räume bergen. Ahab hat halb Jezreel eingeladen. Doch vergeblich wartet er auf seine Gäste. Unmutig schwört er, Jezreel soll mich kennenlernen. Er lässt Soldaten holen und auch geringe Pferdemänner lümmeln sich an seinem Tisch. Gerade soll gegessen werden, als den Berg herauf drei Reiter sprengen, der vordere auf einem Rappen. Ahab eilt überfreundlich auf ihn zu. Obadja, endlich bist du da, wo steckst du nur? Nun gab Nabot nach, und der schöne Berg ist mir billig zugefallen. Wir feiern es und... Er verstummt. Steinhart sieht ihn Obadja an. König, wenn du nicht willst, dass ich vor dem letzten Stallknecht sage, was zu sagen ist, so entlasse diese, deutet er auf die Zechenden, und komme mit in Nabots Herbergsstube, die ist ja leer. Man horcht verwundert zu, dass der Hofmann alles Glitzerzeug vom blutbefleckten Königsschild herunterreißen will, spüren sogar die Geringen. Isabel rettet wieder mal die Situation. Kommt, gebietet sie. Sklaven tragen ihre Schleppe. Es betrifft die Kunde von Damaskus. Obadja will widersprechen, doch hält er ein. Gut, Sidons Prügelvolk braucht nichts zu hören. Statt Obere und Priester veranlasst er mitzukommen. Im Hause entladet sich Isabels Zorn. Was fällt dir ein, Hofmann, unser Fest zu stören? Denkst du wohl, ich weiß es nicht, was du jetzt willst? Wenn die Königin es weiß, brauche ich mit ihr darüber nicht zu reden. Der Hofsitte zum Trotz zeigt er ihr den Rücken und sagt zu Ahab kalt. Dir diente ich getreu um unseres Volkes willen, dass du jederzeit den Feinden ausgeliefert hast. Den Baal, Sidoniens getarnte Macht, thront über Israel, und du bist verantwortlich für das, was vor sich geht. Ich riet dir ab, Nabots Weinberg anzurühren. Du füllst deine Truhen und dein Volk lässt du verarmen und verbluten. Ehrbare Namen nimmst du zu deinem bösen Spiel. Ich hielt's für bare Lüge, als ich heute früh in Samaria das Fürchterliche hörte. Aber Nabots Hunde kamen, sie kennen mich. Winselnd lagen sie vor meinen Füßen. Gegen deine Burg, König, fletschten sie die Zähne. Wessen Namen hätte ich missbraucht? Unterbricht Ahab gereizt. Nabot ward gesteinigt, weil er Gott verfluchte. Ach, auf einmal gibt es bei dir einen Gott? Das wundert mich ja sehr, lacht Obadja bitter. Meinen Namen hast du missbraucht. Du weißt genau, was Karmel brachte und warst so beeindruckt, dass du vor Elia vom Pferde stiegst. Ich war bei dir Und ist es also Lüge, dass der Tisbiter oder Naboth deine Balen morderten? Die Masse ward zum Rächer. Willst du alle töten? Du hast die Blutegel an des Volkes Körper angesetzt. Kein Wunder, wenn der mühsam zurückgehaltene Wutfunke Feuer fing. Mein Name wurde zur Anklage verwendet, damit die Armen das Vertrauen zu mir verlieren sollten, das ich besitze und nicht du. Wegen Naboth, wieder jedes Wahrheitsrecht verurteilt, rechnet ein anderer mit dir ab. Ich nur wegen Missbrauch meines Namens. Noch ein Jahr will ich im Dienste bleiben, weil das Volk mich braucht. Denn Ben-Hadad sammelt sich mit großer Übermacht. Mit Juda, unserem Brudervolk, hast du dich entzweit, hast also rundum keine Freunde mehr. Darum helfe ich dem Volk, aber nimmer dir. Du kannst sofort gehen, Teufelskerl, brüllt Ahab unköniglich. Das kommt vom verruchten Tisbiter, sein Glück, dass er sich nicht mehr sehen lässt. Geh mir aus dem Auge, du Verräter! Ahab krallt die Fäuste in Obadjas Mantel. Der Hofmann bleibt ruhig stehen, während seine Hauptleute auf dem Sprunge sind, ihn zu schützen. Heute lernen sie das Königspaar verachten. Isabel fährt dazwischen, denn sie ist klüger als ihr Mann. Ahab, mache dich am Knecht nicht schmutzig. Keinen größeren Schimpf tut sie dem Getreuen an. Doch der Triumph, der Hofmeister würde darauf reagieren, geht ihr verloren. Keine Miene verzieht Obadja. Er sieht Isabel gar nicht an. Sie ist für ihn Luft. Wütend, diesen Mann niemals erniedrigen zu können, sagt sie eiskalt. Du bleibst, bis man dich verjagt. Doch sei gewiss, die kommenden Tage will ich dir zur Hölle machen. Auch das berührt den Marschall nicht. Sein Gesicht bleibt hart verschlossen. Noch zorniger fährt Isabel den König an. Was soll nun diese ganze Maskerade? Du lässt unser schönes Weinbergfest einfach unterbrechen, nur um zu hören, was der Knecht zu faseln hat. Sie wirft Obadja den Knecht wie einen Knüppel hin. Da brauchten wir uns nicht vom Sitze zu erheben und uns zu bemühen, geschweige denn in, sie will sagen, in unser neues Weinhaus gehen, wird aber schreckhaft unterbrochen. Die schwere Tür aus Zedernholz fliegt auf. In ihrem Rahmen steht des Tisbiters helle Gestalt. Außer Obadja, Lubbar und Krabot weichen alle voll Entsetzen bis zur Wand zurück. Sogar Isabel, deren Hände schmerzhaft brennen, drückt sich in uneingestandener Angst mit ihren Balischen in den letzten Winkel. Der große Raum hat nur einen Zugang. Die ebenerdigen Fenster sind vergittert. Wer fliehen wollte, müsste am Propheten vorbei. Und das getraut sich keiner. Der König ist so weiß geworden wie die getünchte Wand. Ahab! Was machst du in Naboths Haus? Wo ist der Wirt? Ab sagt mit schwerer Zunge, Wie soll ich wissen, wo er ist? Wir kamen, um einen Wein bei ihm zu trinken. Sogar den hartgesottenen Balen ist diese Lüge widerlich. Elia hebt gegen ihn den Stab. Es steht einem König übel an, seinen Schild mit Lügen zu beflecken. Wo Lüge ist, da ist Betrug, und die Betrüger fällen falsches Urteil. Also, wo ist Naboth? Verschone mich mit deiner dummen Fragerei. Hast du mich endlich gefunden, mein Feind? Ahab lacht gezwungen. Ja, ich habe dich gefunden. Und der Herr wird dich finden. Das Wort zerschmettert. Es geht schon eine Schrift im Lande um, die ich geschrieben habe. Darin ist das Karmelwerk verzeichnet, und fremde Fürsten haben es bezeugt. Es ist aber auch die ruchloseste aller deiner Taten mitvermerkt. Naboths Steinigung. Dein Höllenbecher ist gefüllt, und nichts ist darinnen, das dich vor Gott entlasten wird. Nun hast du dein Gefäß an Unrat, Hurerei, Dieberei, falscher Zeugnisse, Wortbrüche, Meineide und grauenvoller Morde überfließen lassen. Für dich gibt's kein Entrinnen mehr. So spricht der Herr. Ich bin zornig über dich geworden, weil du dich verkauftest, nur Übles vor mir zu tun. Das Unglück kommt über dich, und deine Jahre sind gezählt. Dein Sohn verdirbt, denn der ist wie du. Dein Haus soll vergehen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, der von deinen Schlechtigkeiten nur die Hälfte tat, und wie Baesa, des Sohnes Ahias. Du hast dich Rücken gegen Rücken wider mich gestellt, wo ich dir auch begegnete, da warst du blind und taub, kein Wort fandest du zu meiner Ehre. Nun wohl an. An jenem Platz, da die Hunde Naboths Blut und Wunden leckten, da sollen dich die Hunde fressen, um ihren Herrn zu rächen. Man wird dich an der Mauer deiner Burg verscharren. Doch meine Erde speit dich wieder aus. Deine Hurenweiber werden dich mit Jordanwasser waschen, um dich aufs Neue zu begraben. Allein. Meine Erde trägt dich nicht. Und du, Baalweib, Gebärerin der bösen Lust, Unrat, Gräueln und aller Lästereien, der du dein Höllenwesen mit dem Flitterprunk der Welt verdeckst, nennst dich Königin und bist der Hölle niederste Geburt. Ich sage dir, auf Naboths Grund, nur mit Betrug an dich gerissen, sollen dich des Naboths Hunde fressen. Nichts lassen sie von dir zurück als deinen Schädel, deine Füße und die Hände mit dem Mal, das ich, der Herr Himmels und der Erde, dir eingebrannt zum Zeichen habe. solange die Welt mir widersteht. Die Zeugen und der Richter, die ja wussten, dass du, Ahab, das böse Urteil ausgestellt, nur um ein Vätergut an dich zu reißen, sie kommen um. Keine Erde deckt sie zu, bis die Sonne sie zu Asche brennt. Das sage ich, der ewig Heilige, Richter über Lebende und Tote, fahret hin. Ein greller Blitz durchlot den Raum, Donner schüttelt die Erde, Felsen bersten, Häuser fallen ein. In der Tür steht eine Feuersäule. Alle Bösen wollen fliehen. Die Gewalt der Worte schlagen wie Schmiedehämmer zu. Sie taumeln vor dem Brand zurück. Nur Obadja kniet vor Gottes hehrer Majestät. Lubar und Grabot zitternd neben ihm. Doch auch sie sehen nicht Elia, sondern nur das Feuer wie eine Gestalt. Die andern heulen wild. Einige rütteln vergeblich an den festen Fensterstäben, bis ihre Hände bluten. Sie drängen sich zusammen, jeder verbirgt sich hinter jedem. Am tollsten gebärdet sich der König. Noch nie war er so völlig Männlein wie eben jetzt. Aber auch Isabel kauert zitternd auf dem Boden. Nur schreit sie nicht, weil ihre Wut noch größer ist als ihre Angst. Ja, sie hebt verzweifelt, trotzig das Gesicht und ruft um sich selber und den anderen Mut zu machen. Ein Blendwerk des verruchten Gileader. Leute, auf, auf! Fangt diesen Landesmörder. Ich will dreimal gefressen sein, wenn dieser Teufel endlich stirbt. Man ist entsetzt und denkt, Isabel habe den Verstand verloren. Obadja weiß, dass Wut und Bosheit in ihr größer sind als ihre Angst und welche Furien sie treiben. Im Angesichte Gottes will er ihrer Seele helfen, in der die Hölle ihre schlimmste Inkarnation besitzt. Er geht hin zu ihr und sagt ernst: Heute solltest du den Heiligen erkennen. Gottes Feuer steht vor uns. Bekehre dich, bekehrt euch alle. Sein Brand kann Gnade üben. Lasst nur fahren, was der Welt gehört. Ihr steht vor eurem höchsten Richter, der auf seiner Waage jeden Erdenrichter wiegt. Lasst euch zu ihm führen. Er reinigt und vergibt die Sünden. Er heilt eure Gebrechen. Kommt, ich will ihn für euch alle bitten. Einige Sidonier, ganz aus ihrer Bahn geschleudert, sagen: Obadja möge bitten, dass die Allmacht ihnen gnädig sei. Er führt die Willigen vor die Feuersäule hin, und als sie knien, umgibt sie sanfte Ruhe und wonnesamster Friede. Das Feuer trieb sie zur Erkenntnis, Ruhe und Frieden treibt sie in Gottes Hand. Die Feuersäule wartet eine volle Stunde. Noch einmal kann Obadja ein paar Heiden retten. Doch Ahab, das Gesicht verhüllend, schreit, Elia möge den Brand vergehen lassen. Er findet nicht den Weg zu Gottes Fuß. Isabel sinnt samt ihrer Angst nur darauf, wie sie den Prophet verderben kann. Die Gnadenzeit ist abgelaufen, das Feuer schweigt. Um Obadja eng geschart, hören die Bekehrten innerlich den Segensspruch, der ihnen Kraft verleiht. Danach steht der Tisbiter wieder in der Tür. Auch er bleibt stumm. Nur dem Freund und den Erlösten winkt er, ihm zu folgen. Er führt sie in ein Haus, von wo aus die Sidonier, die sich nicht mehr vor den Herrschern zeigen können, zu Safat wandern. Bei diesem gibt's noch Land genug, das man urbar machen kann. Obadja soll im Auftrag Gottes Ahab nach Samaria folgen, wohin dieser fluchtartig aufgebrochen ist. Ein Oberster, den der König nicht zur Seite schieben kann, führt Nabots Sache wider Ahab, damit die Witwe Semala und ihre Kinder ihr Erbe erhalten können. Ahab und Isabel fliehen, schnell und immer schneller, als fege das Feuer hinterdrein. Vollständig erschöpft kommen sie in später Nacht zur Burg. Bevor sie einreiten, hören sie im Bergwald Nabots Hunde zornig läuten. Aschfahl, angstzitternd, wühlt sich Ahab unter seine Felle, sogar den Abendwein verschmäht er heute.